Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, zur Mai-Folge begrüßen. Ja, so langsam werden die Bollerwagen wieder geölt. Es steht der 1. Mai vor der Tür und wir haben einiges in petto, was man dann in den Wagen legen kann. Also nicht unbedingt nur die Ballermann-Musik hören, vielleicht gibt es auch einige, die unseren Tax-Podcast bei der 1. Mai-Wanderung dann hören. Insofern haben wir ein bisschen was dabei und ich bin auch froh, dass ich nicht alleine bin. Ich gucke nach rechts und nach vorne. Fangen wir mit rechts an. Unser Steuerberater und Umsatzsteuerexperte Alexander Seidel ist auch am Start. Grüß dich, Alex.
Hallo Philipp, grüß dich.
Schön, dass du dabei bist. Und wenn ich gegenüber gucke, sehe ich unseren Steuerexperten aus Göttingen angereist heute, der Fabian Schleifer. Grüß dich, Fabian.
Hi Philipp, ja danke. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in Medias Res, fangen wieder standesgemäß mit der Steuerpolitik an. Und da haben wir einen ziemlichen Kracher dabei. Da haben wir das auch mal zusammengefasst. Der Koalitionsvertrag steht nämlich und jetzt wissen wir auch, was uns die nächsten 4 Jahre erwarten soll, nicht wird, weil es die Umsetzung ist ja leider noch nicht 100% sicher, aber der Plan steht zumindest schon mal. Und zwar hat der Koalitionsvertrag 144 Seiten insgesamt. Die werden wir jetzt ganz langsam vorlesen. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich die steuerlichen Sachen alle zusammengefasst und versuchen das jetzt mal on point zu bringen. Was gibt es im Bereich der Unternehmenssteuern? Es soll eine degressive Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen von 30% für die Jahre ab 2025 gelten. Das soll dann bis 2027 festgeschrieben werden. Und bei der Körperschaftssteuer, da können sich alle Unternehmen freuen. Leider erst ab dem 01.01.2028, aber es wird eine Reform kommen. Und zwar soll die Körperschaftssteuer von derzeit 15% dann in 5 Schritten um jeweils 1% pro Jahr gesenkt werden. Gleichzeitig dazu hat der Gesetzgeber dann schon gesagt, er will das Optionsmodell nach 1a KSCG optimieren und auch verbessern. Und da hat der Fabian auch noch ein paar Einschübe dabei.
Ja, genau so. Dieses Paragraph 1a KSCG-Modell, wonach Personenhandelsgesellschaften eben besteuert werden können wie Kapitalgesellschaften, wesentlich verbessert werden. Und das existiert seit 2021, wurde 2024 nochmal durch dieses Wachstumschancengesetz angepasst. Mittlerweile können auch GBRs zum Beispiel optieren zur Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft und die Gesellschafter gelten dann eben auch als Anteilseigner wie bei einer Kapitalgesellschaft und würden dementsprechend auch Dividenden beziehen. In dem Zusammenhang gibt es noch einige Probleme, wie zum Beispiel die Wegzugsbesteuerung. Also wenn man jetzt optiert und ein Gesellschafter verzieht dann ins Ausland, dann landet man gerade wieder in der Wegzugsbesteuerung. Einfach deshalb, weil es steuerrechtlich als Anteile an einer Kapitalgesellschaft gesehen wird, auch wenn man im Faktischen eigentlich nur eine GbR hat und diese 1a-Option ausgeübt hat. Und der zweite Punkt, der ebenso im Koalitionsvertrag erwähnt wird explizit, ist der 34a-STG, das ist diese Thesaurierungsbegünstigung, also für Gewinne, die im Betrieb und im Unternehmen verbleiben, das betrifft vor allem Einzelunternehmer, gibt es einen reduzierten Steuersatz, liegt bei knapp 29% anstelle des persönlichen Tarifs. Allerdings gibt es da eine recht heftige Nachversteuerung. Also wenn man die Gewinne in seinem Unternehmen lässt, in seinem Betrieb lässt und dann zu späterem Zeitpunkt entnimmt, kommen da nochmal 25% obendrauf. Also der Gesetzgeber oder die Koalitionäre in dem Fall haben sich da einiges vorgenommen, wird abzuwarten bleiben, was dann da umgesetzt und wesentlich verbessert wird. Und vielleicht nochmal kurz zu der Absenkung der Körperschaftssteuer. Wir haben das mal nachgeschaut. Das Körperschaftssteueraufkommen sind rund 40 Milliarden Euro gewesen in 2020. Und wenn man da jetzt mal sagt, wir gehen von 15% auf 10 runter, so über den Daumen gepeilt wäre das ja ein Drittel, dann würden wir knapp 2,7% des Gesamtbundeshaushalts, also 13 Milliarden, da verlieren. Und in dem Zusammenhang, daran ist ja die Ampel schon zerbrochen, ist vielleicht interessant zu nennen, dass das Ganze unter Finanzierungsvorbehalt steht. Heißt, wenn die Kassen klamm sind, wovon man ja vielleicht mal ausgehen kann, dann kann es auch dazu kommen, dass die Regierung Merz dann sagt, upsi, machen wir doch nicht. Also ganz so früh würde ich mich jetzt da anstelle der Unternehmen noch nicht freuen. Der Staat braucht die Einnahmen. Und wenn man kurz mal zurückschaut, in 2008 und 2009, als es mit der Unternehmenssteuerreform schon mal eine Absenkung gab, ist das Körperschaftssteueraufkommen von 15 Milliarden auf 7 Milliarden eingebrochen. Klar, da gab es auch eine kleine Weltwirtschaftskrise. Das hat auch sein Übriges wahrscheinlich getan. Ab 2011 war man dann wieder auf dem Stand von 15 Milliarden. Es gibt ja immer diesen Mythos, dass Steuersenkungen sich selber bezahlen, der in der Forschung natürlich auch umstritten ist, aber wird abzuwarten bleiben, ob diese Senkung dann so eintritt.
Ja, immer natürlich unter dem Credo, die Wirtschaft muss wachsen, dann klappt das wahrscheinlich auch alles ganz gut. Aber ja, hoffen wir mal, dass das auch bis 2028 dann entsprechend dass wir die Kurve bekommen und dass es dann auch wieder aufwärts geht und dass sich das dann natürlich auch, wie du es so schön gesagt hast, selbst finanziert. Genau, besten Dank für den Einschub. Dann haben wir aus dem Unternehmenssteuerrecht noch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar soll auch eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge gelten. Da war ja der Aufschrei auch relativ hoch, als die, sag ich mal, Anschaffungsprämie für die E-Fahrzeuge abgeschafft wurde von über Nacht mehr oder weniger. Da soll jetzt wieder was kommen. Und was auch ganz interessant ist, bei den Körperschaften und bei den Personengesellschaften soll jetzt sukzessive auf eine Selbstveranlagung umgestellt werden. Also das Modell ähnlich wie in Amerika. Das könnte natürlich auch ein bisschen zu Bürokratieabbau führen, wird aber wahrscheinlich auch tendenziell dazu führen, dass mehr Betriebsprüfungen dann entsprechend kommen. Was auch noch ein guter Punkt ist, der Gewerbesteuermindesthebesatz soll von 200 auf 280% erhöht werden, um entsprechend die Gewerbesteueroasen ein Stück weit auszutrocknen, wie man so schön sagt. Und ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie schnell das dann umgesetzt wird oder ob es denn auch überhaupt kommt. Genau, ansonsten gerne auch für alle Privatpersonen oder Steuerpflichtigen, die als natürliche Personen unterwegs sind, mal reinschauen. Insbesondere bei der Einkommensteuer tut sich ganz schön was. Stichwort Aktivrente, also freiwilliges längeres Arbeiten soll belohnt werden. Auch die Überstundenzuschläge sollen steuerfrei gesetzt werden. Und auch die Entfernungspauschale, die soll entsprechend auf 38 Cent pro Kilometer erhöht werden. Von daher, da ist ein bisschen was dabei. Und der Alex hat uns auch noch ein bisschen was aus der Umsatzsteuer mitgebracht. Da kannst du noch kurz einen Einschub geben.
Ja, bezüglich der 38 Cent nochmal ergänzend, ab dem ersten Kilometer der Entfernungspauschale. Vormals war das ja, falls ich es richtig in Erinnerung habe, ab dem 20. Kilometer erst. Dann übergehend zur Umsatzsteuer. Ja, da ist dies ein bisschen auf der Strecke geblieben. Im Koalitionsvertrag, also letztlich gab es, okay, in Klammern gesetzt, auch wichtigere Themen, die jetzt vielleicht besprochen werden sollten. Wie Fabian gesagt hat, der Staat braucht Geld. Entschieden wurde, darüber können sich zumindest die Gastronomen freuen, dass ab 2026 ein Restaurantbesuch wieder mit 7% versteuert wird und eben nicht mehr, wie wir das sonst aus der Vergangenheit kennen, mit 19%. Ich halte das ein bisschen für fraglich, einmal, weil ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich an den, Restaurantbesucher dann 1:1 weitergegeben wird. Dadurch, dass der Staat Geld braucht, ist dann halt die Sinnhaftigkeit dann doch ein bisschen in Frage zu stellen, auch wenn ich mich jetzt bei sämtlichen Gastronomen unbeliebt mache. Ansonsten, was aber ein guter Punkt ist, sind Sachspenden, die steuerbefreit werden sollen, größtenteils. Das heißt, wenn man im Grunde etwas Gutes tun will, unentgeltlich, wie der Begriff Spende schon sagt, etwas zuwenden möchte, dann hatte man eben immer den Konflikt mit unentgeltlichen Wertabgaben. Und wenn die dann steuerfrei gestellt werden, dann ist im Endeffekt auch allen geholfen, denke ich.
Definitiv. Ja, besten Dank für den Einschub mit der Umsatzsteuer. Das werden wir dann sehen ab 1.1.2026. Spätestens im Tax-Update für Februar können wir uns ja dann nochmal unterhalten, wie das bei uns als Restaurantbesuchern so angekommen ist. Von daher bleiben wir gespannt. Genau, dann haben wir noch ein bisschen was aus dem Steuerrecht, wenn wir über die Grenze hinwegschauen, mitgebracht. Die globale Mindeststeuer ist auch aufgeführt, an der soll festgehalten werden. Fragen wir uns natürlich, wie lange noch, wenn jetzt auch Amerika davon ist auszugehen, dass sie dann aussteigen. Von daher, das bleibt spannend, ob die dann weiterhin in dem Format Bestand hat oder ob es dann zumindest ein Stück weit vereinfacht wird.
Wobei ich hatte dann neulich aus den Nachrichten entnommen, dass auf OECD-Ebene die US-Gesandten zumindest noch konstruktiv mitverhandeln. Das war so der informelle Ton, der da zu vernehmen war. Also es wird auf oberster Ebene gepoltert und an den Stühlen der globalen Kooperation gesägt. Aber es wäre erfreulich, wenn auf technischer Ebene die Zusammenarbeit weitergehen würde.
Definitiv. Ne? Ja, sag ich mal, ein gesitteter Dialog wäre auf der Ebene auf jeden Fall besser als das Rumgepolter, was wir dann teilweise über dem Teich dann hören. Genau, dann schließen wir den Teil der Steuerpolitik ab. Wir machen auch gerne nochmal oder packen einen Link in die Shownotes für den Koalitionsvertrag. Im Zweifel können Sie sich dann auch nochmal einlesen, aber ich denke mal, das wird auch sehr prominent in den nächsten Tagen dann oder in den nächsten Monaten und Jahren dann in der Presse zu lesen sein. Aber wenn man das schon mal gelesen hat, ist man auf jeden Fall schon mal up to date. Genau, steigen wir in den fachlichen Teil ein, gehen wir in die Erbschaft- und Schenkungssteuer. Da gab es nämlich ein ganz interessantes Urteil vom BfH vom 20.11.2024, was kürzlich jetzt veröffentlicht wurde. Da ging es nämlich um die Frage, ob die geschlechterdifferenzierenden Sterbetafeln grundsätzlich gegen das Gleichbehandlungsgebot des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes verstößt. Weil hier gab es einen Vater, der seinen Kindern, beziehungsweise der Kläger war einer dieser Söhne und seinen beiden Geschwistern, dem wurden GmbH-Anteile geschenkt und die wurden mit einem Nießbrauch entsprechend versehen, um den Wert der Beteiligung zu vermindern. Und ja, das Finanzamt hat hier korrekterweise das lebenslange Nutzungsrecht entsprechend mit den Sterbetafeln berechnet und kam bei dem Vater, der ja 74 Jahre alt ist und auch als Mann, sag ich mal, zu qualifizieren war, zu einem entsprechenden Wert der Beteiligung oder des Nießbrauchs und hat dann entsprechend die Schenkungssteuer festgesetzt. Und hiergegen hat sich dann einer dieser Söhne gewandt und ja, hat gesagt, dass diese geschlechterdifferenzierenden Sterbetafeln gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen würden. Das ging jetzt tatsächlich bis vor den BFH. Und der BFH hat jetzt doch relativ deutlich entschieden, was wahrscheinlich auch ja, zu begrüßen ist, dass das auf jeden Fall geboten ist, dass hier zwischen Mann und Frau unterschieden wird, weil grundsätzlich wird ja hier auf die statistische Lebenserwartung dann abgestellt und die ist nun mal unterschiedlich bei Mann und bei Frau. Deshalb ist bei der Frau entsprechend bei einer höheren Lebenserwartung dann auch entsprechend dieser Nutzungswert für den Nießbrauch höher, was dann natürlich auch dazu geführt hätte, dass die Beteiligung niedriger bewertet werden würde und auch die Erbschaftssteuer, sag ich mal, etwas weiter gesenkt werden würde. Aber da hat der BFH klar widersprochen, hat gesagt, das ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt und auch geeignet und erforderlich, um entsprechend diese Werte, sag ich mal, zu berechnen, weil hier entsprechend auf die Lebenserwartung abgestellt wird. Ein ganz spannender Einschub. Der BFH hat nämlich hier zur Rechtslage im Jahr 2014 geurteilt und es gab ja am 1.11.2024 das in Kraft getretene Gesetz über die Selbstbestimmung. Man kann ja jetzt einmal im Jahr am Standesamt praktisch sein eingetragenes oder sein gebürtiges Geschlecht ändern lassen. Und es gibt zumindest fragwürdige Gestaltungsoptionen oder Überlegungen, dass man denn, wenn man jetzt sowas schenken würde und als Mann, sage ich beispielsweise, einen Nießbrauch dann eintragen lassen würde, dass man sich kurz vorher als Frau umtragen lässt, was dann natürlich rein theoretisch dazu führen würde, dass das Nießbrauchsrecht höher bewertet würde, was den Wert der Beteiligung vermindern würde. Ob das so im Sinne des Gesetzgebers ist, fraglich. Also ich denke eher nein. Und der BFH hat hier betont, dass er entsprechend nur darauf Bezug genommen hat, was im Jahr 2014 gegolten hat und da entsprechend keinen Bezug auf die neue Rechtslage in 2024 nimmt. Wenn wir jetzt aber über den Teich schauen, also nicht nach Amerika, sondern nach UK, hier gab es ein ganz spannendes und richtungsweisendes Urteil. Es ging zwar im Kontext um das Gleichstellungsgesetz, aber die Richter haben sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt, was denn gilt, entweder das eingetragene Geschlecht oder das biologische Geschlecht, was ab Geburt galt. Und die Richter haben sich hier klar, sag ich mal, positioniert und haben entsprechend auf dieses biologische Geschlecht abgestellt und dann entsprechend auch dieses Gleichstellungsgesetz anhand des biologischen Geschlechtes dann, ja, angewandt. Ob das jetzt 1:1 auf Deutschland übertragen werden kann, wird sich zeigen. Aber ich sag mal, das ist auf jeden Fall schon mal eine Richtung, auf die man sich einstimmen kann, weil meines Erachtens macht es auch Sinn, gerade im Kontext ja, des Erbschaftssteuerrechts und auch mit den Sterbetafeln, weil hier geht es ja dann im Endeffekt um die Lebenserwartung und die ändert sich ja nicht zwangsläufig durch eine ja, Änderung des Geschlechts beim Standesamt. Genau, das war ein ganz spannender Fall und ja, auch, sag ich mal, vorausschauend wird das auf jeden Fall noch spannend bleiben. Wir schauen natürlich dann entsprechend auf die BFH-Urteile, falls da eine Entscheidung zu getroffen werden sollte und nehmen das Thema dann auch gerne wieder auf. Das war der Teil aus der Erbschaftssteuer. Dann schwenken wir die Farbe in Orange. Ich gucke nach rechts. Alex, du hast uns aus der Umsatzsteuer was, sag ich mal, Bahnbrechendes mitgebracht. Hier geht es um die Energieerzeugungsanlagen und da hast du uns ein BMF-Schreiben zusammengefasst.
Genau, gut, ob das jetzt bahnbrechend ist, sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall eine umfassende Änderung in Bezug auf Energieerzeugungsanlagen, die vom Bundesfinanzministerium vorgenommen wurde. Wie kam es dazu, also zu dieser umfassenden Anpassung? Wie Sie wissen, nachhaltige Energieerzeugung gewinnt in letzter Zeit vor allem immer an Bedeutung, sodass eben auch in jüngster Vergangenheit zunehmend KWK-Anlagen, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder PV, also Photovoltaikanlagen, eingekauft wurden. Konsequenz daraus, Energielieferungen kamen vermehrt beim BFH auf den Prüfstand, so auch in Urteilen aus 2022 und 2023, die eben dann das Bundesfinanzministerium dazu zwangen, Änderungen vorzunehmen. Was wurde letztlich und hauptsächlich also angepasst? Zum einen, dass es eben nicht mehr zu einem Leistungsaustausch zwischen Anlage und Netzbetreibern kommt, wenn Energie, also Strom oder Wärme, von einem Anlagebetreiber selbst, also direkt verbraucht wird, obwohl an diesen eine Förderung, übersetzt Geld, ausgezahlt wurde. Um das Ganze besser verstehen zu können, stellen wir uns also zunächst vor, dass Sie jetzt in diesem Fall ein Anlagenbetreiber sind von beispielsweise einer KWK oder PV-Anlage und daraus Energie gewinnen und diesen selbst verbrauchen. Sie erhalten dank energiegesetzlicher Regelung zudem vom Netzbetreiber entsprechend eine Förderung. Früher oder vormals wurde es so behandelt, dass fiktiv ein Leistungsaustausch zwischen Ihnen als Anlagebetreiber und zwischen dem Netzbetreiber angenommen worden ist. Was heißt das konkret? Konkret heißt das ursprünglich, eben Sie als Anlagebetreiber Energie fiktiv an den Netzbetreiber lieferten und dieser Netzbetreiber wieder fiktiv die Energie an Sie zurücklieferte. Klingt alles relativ komplex und kompliziert. Letztlich hat das Ganze auch zu steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen geführt, die, weil es ja noch schöner werden kann, auch dem Reverse Charge Verfahren, Stichwort Wiederverkäufer, ja, zu unterwerfen waren. Zumindest, wenn man sich eben als Wiederverkäufer qualifizierte. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, wie können denn überhaupt Lieferungen vonstatten gehen, ohne dass tatsächlich dann die Energie eingespeist wird, also beim Netzbetreiber landet, dann haben Sie letztlich die richtige Frage gestellt. Soll also heißen, die Verschaffung der Verfügungsmacht war zu verneinen, sodass letzten Endes auch keine Lieferungen gegeben waren. Im Ergebnis liegen also beim direkten Verbrauch von Strom und Wärme keine Lieferungen mehr vor zwischen Anlage und Netzbetreiber, sodass eben diese Förderung als echter Zuschuss einzustufen ist und keine steuerbaren Umsätze mehr gegeben sind. Was bedeutet das für Sie, für die Praxis? Wenn Sie jetzt ein Anlagebetreiber sind, der grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt war oder ist, dann im Grunde können Sie sich freuen, weil jetzt die Netzbetreiber Ihnen nicht mehr fiktive Lieferungen in Rechnung stellen können und Sie letzten Endes auch nicht mehr auf der Umsatzsteuer, die darin ausgewiesen ist, sitzen bleiben. Weiterhin, das gilt als grundsätzlichen Hinweis, zeigt es, dass nicht zwingend ein Leistungsaustausch gegeben sein muss, nur wenn Geld fließt. Dann war das im Grunde die Verneinung des Leistungsaustauschs die erste wichtige Information aus dieser Änderung, aus dem neuen BMF-Schreiben. Und die zweite betrifft unentgeltliche Wertabgaben in Bezug eben auf PV-Anlagen als auch auf KWK-Anlagen. Da müssen wir zunächst einen Schritt zurückgehen. Sie sind wieder der Anlagenbetreiber, haben, nehmen wir mal eine PV-Anlage eingekauft, Ihrem Unternehmensvermögen zugeordnet, Vorsteuerabzüge geltend gemacht und jetzt entnehmen Sie den daraus gewonnenen Strom zum Beispiel für private Zwecke aus dem Unternehmen und begründen damit entsprechend dann die unentgeltliche Wertabgabe im Sinne des § 3 Absatz 1b. Dann wissen Sie, wenn der § 3 Absatz 1b erfüllt ist, dass Sie dann auch sich Gedanken um die Bemessungsgrundlage machen müssen, konkret in § 10 Absatz 4 Nummer 1, und sich dann die in der Praxis oft schwierige Frage stellen müssen, soll ich die Bemessungsgrundlage jetzt mithilfe des Einkaufspreises, des fiktiven Einkaufspreises oder mithilfe der Selbstkosten berechnen? Und hier, was ich doch sehr schätze, hat das Bundesfinanzministerium im Anwendungserlass in Bezug auf PV-Anlagen ein konkretes Rechenbeispiel mit eingebracht, das relativ ausführlich, aber auch umso übersichtlicher gestaltet ist, sodass Sie sich dann dabei entsprechend daran orientieren können. Des Weiteren hätte ich auch ein Rechenbeispiel für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mir gewünscht. Das kam nicht, aber es gibt ein BFH-Urteil, das werden wir auch in den Shownotes darlegen, das in dem Fall in Randnummer 22 auch eine Berechnung angibt, wie das Ganze nicht nur bei PV-Anlagen, sondern auch eben bei diesen KWK-Anlagen vonstatten geht. Und die Besonderheit bei KWK-Anlagen, die ja nunmehr nicht nur Strom, sondern auch eben Wärme erzeugen, ist eben, dass die Bemessungsgrundlagen da entsprechend aufgeteilt werden müssen. Und da gab es eine Änderung, weil man sich vormals daran orientiert hat, wie viel oder wie hoch die Mengen an erzeugtem Strom und Wärme ausgefallen sind und nunmehr auf den fiktiven oder auf den tatsächlichen Verkaufsumsatz abzustellen ist. Mir ist bewusst, man muss halber Energieexperte sein, um da wirklich komplett durchzusteigen. Was bei Ihnen auf jeden Fall hängen bleiben sollte, ist, dass Sie sich eben, wie genannt, das Berechnungsbeispiel im Anwendungserlass anschauen und sich, sofern Sie auch eine KWK-Anlage betreiben sollten, ja, nicht das ganze Urteil durchlesen, aber zumindest mal in Randnummer 22 verlieren, weil Sie da eben dann sehen, okay, wie ist denn im Fall einer unentgeltlichen Wertabgabe die Bemessungsgrundlage zu berechnen? Und ansonsten gehe ich mal stark von aus, dass noch mehrere Urteile dazu gefällt werden, einfach weil steuerpolitisch viel passiert, weil es ein gesellschaftliches Thema ist und nachhaltige Energie einfach immer wieder zum Thema gemacht wird.
Ja, aber zusammenfassend kann man fast sagen, es ist ziemlich erfreulich, weil relativ viele Klarstellungen dabei sind, insbesondere mit Beispielen, da bin ich immer ein Riesenfreund von, weil man sich dann doch ein bisschen orientieren kann und gerade die Thematik mit dem Vorsteuerabzug, dass der jetzt nicht mehr ausgeschlossen wird, beziehungsweise dass da keine Umsatzsteuer fällig wird, ist ja auch absolut positiv hervorzuheben für die Steuerpflichtigen.
Genau, und was vielleicht noch abschließend zu erwähnen ist, wann müssen Sie sich Gedanken machen? Ja, allerspätestens ab 01.01.2026, da zumindest für die Umsätze, die noch nach der alten Weise ausgestellt werden, noch eine Nichtbeanstandungsregelung greift, die eben bis Ende diesen Jahres noch läuft.
Ja, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Wie du es gesagt hast, wir packen noch ein paar Informationen in die Shownotes. Da können Sie sich im Zweifelsfall nochmal bedienen und von uns der Tipp auf jeden Fall mal reinschauen, wenn Sie ja entsprechend die Anlagen auf dem Dach haben oder hier als Anlagenbetreiber zu qualifizieren sind, weil das kann im Zweifelsfall doch die eine oder andere Diskussion mit der Betriebsprüfung ersparen dann hinten raus. Ja, dann verlassen wir den Bereich der Umsatzsteuer. Danke Alex für die Zusammenfassung. Dann gehen wir in die Ertragssteuer. Da fangen wir direkt mit einem ziemlichen Kracher an. BMF-Schreiben vom 24.03.2025 betrifft die Zinsschranke, die viele Konzerne kennen und nicht lieben. Aber Fabian, du hast uns die Zusammenfassung mitgebracht und ich hoffe mit positiven Nachrichten.
Ja, genau, Philipp. Das BMF hat sich mal wieder geäußert. Es gab ja zahlreiche Änderungen im Zuge des, jetzt kommt ein Wortmonster, Kredit-Zweitmarktförderungsgesetzes. Und der neue 4H-ESTG ist ja anwendbar auf Wirtschaftsjahre, die eben nach Dezember 23 beginnen. Also es wird für die allermeisten eben das Jahr 2024 sein. Dasselbe gilt für den 8A-KSTG. Und ist ein recht umfangreiches BMF-Schreiben, ist natürlich ein auch sehr wichtiges und relevantes Thema, wie du schon sagtest, für sehr viele Konzerne und fremdkapitalabhängige Entitäten. Nur mal der Übersicht halber ein paar Änderungen, die zum letzten BMF-Schreiben aus, ja, es war 2008, Einfluss gefunden haben. Also es geht um Betriebsstätten in anderen Staaten für Zwecke der Standalone-Klausel, auch Konzernklausel genannt. Es gibt ausführliche Definitionen, was denn Zinsaufwendungen sind, was Zinserträge sind. Da wurde auch viel an die ATAD-Richtlinie eben angepasst. So sind Zinsaufwendungen, jetzt können wir vielleicht mal kurz zitieren, Vergütungen für Fremdkapital, wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital. So eindeutig, so wahrscheinlich in der Praxis uneindeutig. Und es gelten jetzt zum Beispiel auch kalkulatorische Zinsen, Aufwendungen für Zinsswaps, also so Absicherungsgeschäfte, eben als Zinsaufwendungen und sind dann in die Zinsschranke einzubeziehen. Das BMF-Schreiben beinhaltet auch weitere Regelungen zur Abtretung von Forderungen. Die können nämlich auch als Zinsaufwand gelten. Schädliche Ereignisse und auch die Berechnungslogik für das berühmt-berüchtigte steuerliche und dann verrechenbare EBITDA. Es lohnt sich reinzuschauen für alle, die Konzerne beraten und in der Compliance dort unterwegs sind, weil das ist eben, wie du schon sagtest, Philipp, ein Dauerbrenner und für fast jeden größeren Konzern relevant.
Definitiv. Und spätestens jetzt muss man ja auch sagen, die Analysen müssen jetzt so langsam starten, was das dann entsprechend für einen Impact hat, die Neuregelung dann auf die Zinsschranke oder dieser erweiterte Zinsbegriff. Da von unserer Seite der Hinweis auf gerne mal in die ATAD schauen, da kann man sich ein bisschen was rausziehen oder aus dem BIPS-Programm von der OECD. Da stehen auch so ein paar, sag ich mal, Erläuterungen drin, die man da heranziehen kann, die dann helfen können bei der Analyse. Ja, und dann schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall eine Verschärfung. Es trifft die Konzerne natürlich jetzt in einer schwierigen Zeit beim wirtschaftlichen Abschwung oder, sag ich mal, Stillstand aktuell. Und die Zinsen sind natürlich entsprechend gestiegen. Und gerade jetzt wird entsprechend dieser Zinsbegriff dann ausgeweitet. Von daher, das wird Auswirkungen haben leider. Ja, besten Dank für die Zusammenfassung, Fabian. Dann gehen wir noch in ein weiteres Thema im Bereich der Ertragssteuern. Ich habe noch ein BfH-Urteil vom 11.12.2024 mitgebracht. Das ist ein relativ strittiges Thema. Ich hätte fast drüber gelesen, habe dann erst gemerkt, dass das doch ziemlich kontrovers diskutiert wurde, weil die Finanzverwaltung da auf einer Seite stand und die Literatur fast geschlossen auf der anderen Seite. Und zwar betrifft das die Thematik, kann denn eine GmbH, an der jemand atypisch still beteiligt ist, eine Organgesellschaft im Rahmen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft sein? Und das, wie gesagt, wurde relativ kontrovers diskutiert. Die Finanzverwaltung war der Meinung, nein. Die Literatur war ziemlich einstimmig der Meinung, ja, und hat das dann auch entsprechend in den Kommentaren und in allerlei Festschriften dann dokumentiert. Und jetzt haben wir endlich Gewissheit. Wie gesagt, der BfH hat es am 11.12.2024 kurz vor Weihnachten letztes Jahr entschieden und stellt sich auf die Seite der Literatur und dann auch, ja, relativ deutlich gegen das BMF-Schreiben der Finanzverwaltung oder des BMF und sagt, dass das möglich ist. Die Begründung finde ich persönlich sehr schlüssig. Im Endeffekt wird gesagt, dass diese atypisch stille Beteiligung, also wenn dieser Gewinn von der Gesellschaft abgesaugt wird, in Anführungszeichen, dass das entsprechend Teil der Gewinnermittlung ist, die vor der Ergebnisabführung kommt und dann entsprechend der gesamte Gewinn, der verbleibt nach Abführung, der in vielen Fällen wahrscheinlich null sein wird oder je nachdem, wie hoch die Beteiligung dann ist, dass der restliche Gewinn dann abgeführt werden kann und dass das dann auch der gesamte Gewinn ist, der dann auch abgeführt wird und in dem Sinne dann auch die entsprechenden Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes dann erfüllt, was den Ergebnisabführungsvertrag betrifft. Meines Erachtens schlüssig, der BfH versucht das dann auch anhand der ganz normal typisch stillen Beteiligung entsprechend zu begründen, weil hier ist dann entsprechend die Abführung als Betriebsausgabe anzuerkennen bei der GmbH, wenn da jemand typisch still beteiligt ist. Das heißt, hier wird dann die Betriebsausgabe abgezogen und der restliche Gewinn, der übrig bleibt, der kann dann auch entsprechend abgeführt werden. Das heißt, bei der typisch stillen Beteiligung war gar keine Thematik mit der Organgesellschaft per se, ja, strittig. Und ich finde die Herangehensweise auch, sag ich mal, schlüssig und man kann das auch absolut nachvollziehen. Und was jetzt zu erwarten ist, dass da auf jeden Fall ein geupdatetes BMF-Schreiben von Seiten der Finanzverwaltung kommt. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Gewissheit und es ist auf jeden Fall ein Sieg für die Fachliteratur, was natürlich auch immer mal ganz schön ist und auch zu erwähnen ist. Gehen wir vom BfH Richtung Finanzgericht. Da hat der Fabian uns noch ein ganz spannendes Urteil mitgebracht. Beschluss vom 12.12.2024 und betrifft den Zertifikatshandel mit Umwandlung, also relativ spannend.
Ja, genau. Die Märkte sind volatil. Die meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dürften es im Portfolio sehen. Ging es um einen Fall, wo zwei Schwester-UGs gegenläufige Zertifikate erworben haben. Und zwar einmal ein Bull- und einmal ein Bär-Zertifikat, also Finanzprodukte, die auf steigende oder fallende Kurse gehebelt wetten. Ja. Und jene UG mit Verlusten sollte dann auf eine Personengesellschaft verschmolzen werden, um diese Verluste dort bei dem Gesellschafter ausgleichsfähig zu machen. Das Finanzamt sah dort einen Gestaltungsmissbrauch, der Klassiker 42 AO. Und das FG ist dem Ganzen gefolgt. Es hat nämlich gesagt, die hauptsächliche wirtschaftliche Betätigung dieser UG sei nur ein Scheingeschäft. Da sollte ein Sprachlerngerät entwickelt werden, sehr ominös. Und es ging lediglich darum, Verluste zu generieren, auch wenn bei der Schwestergesellschaft dementsprechend Gewinne angefallen sind, weil es eben exakt gegenläufig war. Und die Beschwerde zum BfH wurde zugelassen. Da nämlich die Frage, ob der 42 AO durch die rückwirkende Inkraftsetzung des 2 Absatz 5 Umwandlungssteuergesetz verdrängt wird, wohl grundsätzliche Bedeutung habe. Also geht es wieder sehr theoretisch-juristisch her, inwiefern es eine echte Rückwirkung an der Stelle gibt oder ob es dann doch ein 42 AO-Fall ist, wie das FG jetzt gesagt hat. Also da wird in den nächsten Monaten, wahrscheinlich eher Jahren, ein BfH-Urteil zu erwarten sein.
Ich wollte gerade sagen, Monate wird wahrscheinlich hier sportlich sein. Ich denke mal, da werden wir uns eher Richtung 2026 bewegen, bis wir da Klarheit haben. Aber wenn das Urteil dann natürlich kommt, nehmen wir das natürlich auch gerne nochmal auf und bis dahin packen wir ein paar Informationen in die Shownotes und da können Sie sich im Zweifelsfall den Urteilsfall im Finanzgericht dann nochmal durchlesen.
An der Stelle sei auch hingewiesen auf unsere Sonderfolge mit unserem Bank- und Kapitalmarktrechtexperten Christian Hackenberg. Finden Sie selbstverständlich auch bei Text Me If You Can, dem Steuerpodcast, in den nächsten Wochen. Dort werden ähnliche Themen rund um Kapitalanlagevehikel besprochen. Also für alle Finanzmarktinteressierten sollte da auch was dabei sein.
Ja, ein bisschen Eigenwerbung darf auf jeden Fall sein an dieser Stelle. Besten Dank, Fabian. Und dann würde ich sagen, mit der Werbung gehen wir kurz in einen Pauseneinblender und melden uns dann gleich mit der Umwandlungssteuer zurück.
Und wir sind zurück und nun auch im Bereich des Umwandlungssteuerrechts. Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Ausflug in diesen Themenbereich. Und dort gab es ein BfH-Urteil zum Sachverhalt vorab das Allernötigste. Zwei Gesellschafter, nennen wir sie mal ganz kreativ A und B, waren an zwei GmbHs mehrheitlich beteiligt. Im Rahmen eines Anteilstauschs wurden dann die Anteile einer GmbH in die andere eingebracht, sodass letztere ab diesem Zeitpunkt als Alleingesellschafterin beteiligt war. Es lag also unstrittig ein qualifizierter Anteilstausch vor. Qualifiziert, weil mehrheitsbeteiligt. Bei dem Anteilstausch, so wie das in der gängigen Praxis auch gemacht wird, werden die eingebrachten Anteile oftmals nicht mit dem Gemeinwert, sondern, sofern keine schädliche sonstige Gegenleistung vorliegt, mit dem Buchwert eingebracht, sodass man eben stille Reserven tunlichst vermeiden kann. Auch dies erfolgte zunächst unstrittig, bis die Gesellschafter auf die Idee kam, aus der eingebrachten Kapitalgesellschaft eine Personengesellschaft Form zu wechseln. Der BfH urteilte, dass die Gesellschafter A und B dabei verkannten, dass ein Formwechsel mit einer Veräußerung der Anteile gleichgesetzt werde, was letztlich auch die Kerninformation aus dem Urteil darstellt. Da der Formwechsel zudem noch, ja, herzlichen Glückwunsch, innerhalb von 7 Jahren nach dem Anteilstausch beschlossen wurde, war zudem auch die Sperrfrist nach 22 Absatz 2 des Umwandlungssteuergesetzes entsprechend noch nicht abgelaufen, sodass rückwirkend stille Reserven aufzudecken waren. Und damit der Einbringungsgewinn, in dem Fall, um beim Wording korrekt zu bleiben, der Einbringungsgewinn 2 rückwirkend zu versteuern war. Tipp für die Praxis an der Stelle, ob Formwechsel oder nicht, Sperrfristen immer im Auge behalten.
Definitiv, das kann einem viel Arbeit ersparen. Das sollte auf jeden Fall immer geprüft werden. Also insbesondere, das sollte eigentlich die erste Frage sein, wenn jetzt irgendwie was formgewechselt wird oder ein Anteilstausch oder sonstige Geschichten im Umwandlungssteuergesetz gemacht werden oder vollzogen werden, dass da auf jeden Fall geschaut wird, ob da in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, was sperrfristbehaftet ist. Besten Dank für den Tipp, Alex. Das nehmen wir gerne mit. Und wie gesagt, die Urteile packen wir dann auch gerne wieder in die Shownotes, dass Sie sich da im Zweifelsfall noch ein bisschen was rausziehen können. Dann haben wir den fachlichen Teil tatsächlich schon abgeschlossen heute. Dann gehen wir noch schnell in den Steuerknüppel und danach noch in die Statistik des Monats. Der Steuerknüppel ist relativ fix erzählt. Fand ich ein ganz spannendes Urteil beim BfH. Der Sachverhalt ist nebensächlich, aber jetzt erzähle ich ihn trotzdem mal mit, weil für die Geschichte ist es dann doch ganz witzig. Es ging nämlich hier um die Eheleute S und T, die angeblich eine GbR gegründet haben und entsprechend in verschiedenen Jahren steuerpflichtig Umsätze erzielt haben sollen. Konnte man nicht zwingend nachweisen. Und das Finanzamt, was entsprechend diese Annahme dann ja vertreten hatte, hatte sich dabei auf eine Aussage des Bruders von S, den nennen wir jetzt mal weiter B, gestützt. Der hatte nämlich angegeben, dass nicht er, also nicht der Bruder, sondern S und seine Ehefrau T entsprechend diese Umsätze erzielt hatten. Der hatte dann allerdings die Aussage später widerrufen bei der Steuerfahndung und hat gesagt, dass er da entsprechend nicht die Wahrheit erzählt hatte, hat aber nicht konkretisiert, ob er jetzt die Umsätze ausgeführt hat mit der Ehefrau T oder ob das dann jemand anders war. Und ja, wie es dann so kommt, ging es dann vors Finanzgericht und hier entsprechend wurde der B dann auch wieder geladen und es wurde gefragt, wer hat denn jetzt diese Umsätze ausgeführt? Und hier hat der B dann sein Zeugnisverweigerungsrecht in Gebrauch genommen. Das heißt, er hat entsprechend die Aussage verweigert und das Finanzgericht hat mehr oder weniger unterstellt, er hat damals die Aussage gemacht, dass der S entsprechend diese Umsätze erzielt hat und nicht eben der B und das entsprechend aus dieser Aussage dann praktisch daraus zu schließen ist, dass entsprechend steuerpflichtige Umsätze von S und T ausgeführt wurden. Und das Finanzgericht war dann relativ schnell klar der Meinung, dass entsprechend hier Steuern festzusetzen sind. Ja, im Endeffekt kann man hier dann zusammenfassen, das wurde dann zulasten des B ausgelegt, obwohl er hier eigentlich keine Aussage vor Gericht getätigt hatte. Und die Entscheidung ging natürlich dann vor den BfH und der BfH hat ja relativ klar sich positioniert und auch hingestellt und hat gesagt, entsprechend, wenn hier ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn davon Gebrauch gemacht wird, darf man daraus keine negativen Schlüsse ziehen. Wenn er gesagt hat, er hat bei der Steuerfahndung nicht die Wahrheit gesagt, muss das Finanzamt oder eben das Finanzgericht entsprechend ermitteln, wie es dann tatsächlich war. Aber aus dieser Aussage damals, die dann verworfen wurde, und aus dem Zeugnisverweigerungsrecht, dass dann keine Aussage mehr gemacht wurde, darf kein negativer Schluss gezogen werden. Das ist im Endeffekt eine schöne Geschichte, sag ich mal, für alle, die vor Gericht ihre Aussage verweigern aufgrund des Zeugnisverweigerungsrechts, weil dann entsprechend hier relativ klargestellt wurde, dass daraus keine negativen Schlüsse gezogen werden dürfen. Spannend, dass wir das im Bereich des Steuerrechts jetzt haben, dass der BfH das entschieden hat, aber dann haben wir gedacht, das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das natürlich auch entsprechend Strahlkraft für andere Bereiche haben kann. So viel zu unserem Steuerknüppel. Fabi, du hast noch einen kurzen Einschub, habe ich gerade gesehen.
Ja, ich wollte nur sagen, irgendwie auch nicht alltäglich, dass man von seinen Geschwistern angeschwärzt wird bei der Finanzverwaltung.
Ja, wenn es ums Geld geht, kennt man keine Freunde und auch keine Familie mehr. Wer weiß, um wie viel Geld das hier ging und vielleicht stand da auch ein bisschen Gefängnisstrafe oder sonstige Strafen im Raum. Von daher, who knows? Genau, das war der Steuerknüppel. Dann gehen wir noch schnell zur Statistik des Monats. Alex, du hattest ein schönes BMF-Schreiben im Bereich der Umsatzsteuer und da haben wir gedacht, dann passen wir das doch thematisch an die Statistik des Monats an. Da gucken wir uns mal an, wie viele Photovoltaikanlagen denn in Deutschland jetzt aktuell im Betrieb sind. Also wir haben den Stand von Anfang 2025, eine aktuelle Statistik, und da wurde gesagt, beziehungsweise es wurde geschrieben, dass insgesamt mittlerweile mehr als 5 Millionen Anlagen in Betrieb sind. Darunter finde ich auch ganz spannend, 425.000 Stecker-Solargeräte, die dann entsprechend an den Balkönen überall rumhängen und Strom sammeln oder produzieren. Und das ist schon eine gigantische Zahl. Also der Zubau 2024 beläuft sich auf insgesamt 15,9 Gigawatt. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt auch ein Punkt für die Kritiker. Insbesondere in den sonnigen Monaten, wenn auch viel Wind geht, häufen sich jetzt auch die Stunden mit negativen Strompreisen. Das waren jetzt 2024 insgesamt schon 457 Stunden, wo ein negativer Strompreis entsprechend produziert wurde oder ja das Resultat der eingespeisten Menge war, was dann natürlich auch nicht unbedingt immer super für die Nutzer ist. Es sei denn, man hat natürlich einen flexiblen Stromtarif. Ja, und darauf aufbauen, dass man noch einen steuerlichen Bezug hinbekommen, das ist im Koalitionsvertrag drin. Man möchte natürlich jetzt auch die Stromsteuer auf das EU-Mindestniveau senken, weil man gemerkt hat, die Strompreise sind relativ hoch für die Privathaushalte und auch für die Industrie. Und da möchte man jetzt den aktuellen Satz von 2,05 Cent pro Kilowattstunde auf 0,1 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte absenken, was dann natürlich für alle schön ist, die Strom brauchen. Und das, ja, würde ich jetzt mal so behaupten, betrifft uns alle. Genau. Mit dieser positiven Nachricht würde ich das Tax-Update für Mai jetzt beschließen. Ich schaue nach rechts. Alex, schön, dass du wieder dabei warst.
Sehr, sehr gerne, Philipp.
Und ich schaue auch nach vorne. Fabian, schön, dass du aus Göttingen heute angereist bist. Und ich wünsche dir natürlich auch eine gute Weiterfahrt nach München nachher.
Danke, wir sehen uns in der Sonderfolge.
So wird's gemacht. Und an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, vielen Dank, dass wir da eingeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Bollerwagentour am 1. Mai und auch einen sonnigen 1. Mai. Genießen Sie das Wetter. Und wir freuen uns dann, wenn Sie im Juni wieder einschalten, wenn es denn wieder heißt. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.